Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
Was Sie einkaufen in Chile, noch ein Vieh oben drauf, um es zu verarbeiten zu dürfen, weil Sie sagen, ich muss irgendwie den Ofen warm haben.
Ja gut, wir hatten ja schon mal die Blaupause dazu mit negativen Zinsen, was ja eigentlich auch absurd ist, dass man für ein Risiko, das man nimmt, auch noch Geld mitbringen muss.
Solche Wunderkraftwerke, wie ihr die hattet, ihr hattet die besten der Welt, und das sage ich als Schweizer, ich habe da null Gefühle.
Ja, mein heutiger Gast beim Copper Insights Podcast, Alexander Stahl von der Burggraben Holding AG. Herr Stahl, Burggraben Holding, einmal erklären Sie, wie Sie auf den Namen gekommen sind und was verbirgt sich hinter der Burggraben Holding?
Danke fürs Gespräch von heute, Herr Wieland. Ich bin auf den Namen gekommen dank Warren Buffett. Ich komme aus dem Private Equity, halb operativ, halb investieren und habe dann irgendwann, ich sag mal, vor langer Zeit, mit 40 oder ein bisschen vorher sogar, bin ich dann ganz, ganz religiös an die Annual General Meetings von Warren Buffett in Omaha gegangen, um eigentlich das ganze Denken im Investieren auf meiner Seite, wenn Sie so wollen, neu zu lernen. Und der Buffett hat da dann erklärt, welche Firmen er am liebsten hat, und das sind die mit einem breiten, großen ökonomischen Burggraben, auf Englisch Moat. Und das hat mich unglaublich eingeleuchtet, und da hat die Reise begonnen. Und da habe ich mich dann sehr stark mit dem Thema beschäftigt, und später, als ich dann mich selbstständig gemacht habe, eben mit der Burggraben Holding, habe ich das als meinen Investitionsstil geprägt, obwohl sich diese Art und Weise, wie man investiert, ja immer auch an die Marktgegebenheiten anpassen muss und auch ein bisschen daran ausrichten muss, wo man sich zu Hause fühlt mit seinem Wissen. Und in meinem Fall waren das halt eher die zyklischen Aktien, die nicht immer einen Moat haben, ganz klar. Aber generell ist die Namensgebung kommt von Warren Buffett.
Ja, interessant. Und warum die Spezialisierung auf Commodities? Das ist ja jetzt nicht gerade so die furchtbar sexy Branche, wenn man ehrlich ist.
Naja, also Nummer 1 und 2, also ich habe natürlich schon davor nur über das Investieren nachgedacht und im Private Equity nur über das. Und im Private Equity habe ich bei einer Firma gearbeitet, die heißt Babcock & Brown. Die war übrigens in seiner Hochzeit, ja, ich würde jetzt mal sagen, 2007 war das der drittgrößte Windradentwickler der Welt. Weit vor den Utilities. Ne? 2008 wissen die Leute, da haben die Utilities also noch nicht so viel mit Wind am Hut gehabt. Da gab es aber schon die Subventionen. Und Babcock & Brown war generell, würde ich sagen, ein Asset-Investor, also in Immobilien, in Energie, alles energierelated, also natürlich auch Solar und Wind und aber auch Öl und Gas und alles. Und wir haben aber auch viele Infrastruktur gemacht, also Toll Roads, Häfen, Züge, also Rail, also die ganzen, wie sagt man, die Wagen und so weiter. Also das war mal, wo ich dann natürlich viel Wissen hatte, Nummer 1. Nummer 2, nicht vergessen, im 2014, auch wenn ich jetzt gesagt hätte, nee, ich nehme lieber Coca-Cola ins Portfolio bei mir persönlich, dann darf man nicht vergessen, dass schon im 2014 aus meiner Sicht, also eine fundamentale Investorensicht, wie ich sie halt eben habe und wie ich sie gelernt habe von der Pike, war schon alles teuer. Und ich gebe ein Beispiel, da gibt es doch dieses Ölpintchen, wo sie ihre Türe damit schmieren, die WD-40, WD-40 auf Deutsch.
Ja.
Eine super Firma, die ist gelistet, die hat wirklich einen riesen Burggraben ökonomisch. So schnell holt die keiner mehr rein. Da haben es ein paar versucht und sind gescheitert, haben sich die Zähne ausgebissen und sind verblutet. Und das wäre eine super Firma gewesen, aber die hat schon zu 1% Dividenden-Yield gehandelt, mit ein bisschen Wachstum noch dazu. Und das war dann mir alles, da bin ich einfach dann zu sehr der Schweizer und zu sehr der gerne etwas billig kauft und dann vielleicht teurer verkauft. auch wenn ich das länger halten würde, aber da habe ich mich nicht mehr zu Hause gefühlt. Und deshalb bin ich dann immer mehr ins Zyklische gegangen, wo, wenn Sie so wollen, wenn Sie den Sektor verstehen, haben Sie da Ihre Auf- und Abwärtsbewegung, weil ich kann ja beides. Ich kann ja Long gehen und ich kann Short gehen. Und damit habe ich mich sehr stark ins Öl versteift und vom Öl ging ich ins Gas und vom Gas ging ich in die Metalle, sowieso nach der, wenn Sie so wollen, grünen Wende. Also da habe ich im 2019 ganz akribisch angefangen, alle Bergbaufirmen durchzukämmen. Das können wir dann vielleicht nach dem Interview auch mal anschauen, wie das bei uns aussieht. Jedenfalls wurde ich, wenn Sie so wollen, so ein commodity-fokussierter Investor. Und drittens, das vielleicht auch noch, weil es wichtig ist, mein Vater war Bambuhändler. Der war eine Weile lang der zweitgrößte der Welt und der Mark Rich hier im Zug war, wenn Sie so wollen, sein Partner. Der Mark Rich kam hierher nach dem Ölhandel mit Persien, wo er dann von Giuliani als Enemy of the State erklärt wurde und das einzige Land, was kein Auslieferungsverfahren hatte, war damals die Schweiz und Spanien. Spanien war nicht wirklich als Geschäftshaupt sinnvoll und dann ging er nach Zug und von Zug aus, was ist da passiert? Da ist also die Mark Ritschko entstanden, damals dann mit Abstand der größte Ölhändler. Daraus heraus bin ich mir nicht ganz sicher, ob Vitol auch entstanden ist, aber ganz sicher Trafigura, der Claude Dauphin hat sich selbstständig gemacht. Dann haben sich die Mercuria-Jungs selbstständig gemacht, auch zwei Deutschschweizer. So sind, wenn Sie so wollen, heute alle großen Handelshäuser, dann natürlich später die Namensumbenahmung in Glencore und die Mark Rich hat er dann neu daraus gegründet, nachdem er sich mit dem Willi Strohtote verstritten hatte. Und so sind diese Handelshäuser hier, wenn Sie so wollen, schweizerisch geworden. Oder wie ich dann immer manchmal gerne sage, wisst ihr eigentlich, dass Commodities, das ist Schweiz. Was da gehandelt wird, also sprich, wenn Sie so wollen, durch eine Schweizer Bilanz läuft, ist marktdominierend, obwohl Shell natürlich auch riesig ist im Ölhandel. Ja. Aber der größte noch
viel. Ja, sitzen Sie im Zug?
Ich sitze im Zug und ich sitze in Zürich. Also jetzt zum Beispiel das Interview gebe ich aus Zürich aus.
Ja, okay. Aber Sie haben ein Büro in Zug?
Ich habe mein Büro auch in Zug.
Ja.
Und ich kenne da auch ein paar Jungs, aber es nützt mir. Wissen Sie, die Händler sind die Händler und ich bin ein Investor und ich gehe ja, wenn Sie so wollen, ich schaue mir das Equity an oder das Debt von Firmen und die gucken sich rein die Ware an und die Arbitrage von Waren. Und das sind schon zwei unterschiedliche Hüte, die dann so ganz kompatibel nicht sind, obwohl ich natürlich dann trotzdem den Anspruch habe, diese Zyklen zu verstehen. Und daher haben wir dann schon Gespräche miteinander, aber generell, wie wir uns dann danach verhalten, ist anders. Sonst hätte ich jetzt gestern hier die Art getradet, im Kupfer wahrscheinlich, hoffentlich. Aber so war das mir jetzt nicht das Wichtigste.
Ja, gestern war schon zu spät. Hätte man vorher handeln müssen. Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz interessanter Ansatz, wenn man als Investor mit einem Händler sich austauscht, dass man sich da schon gegenseitig sehr, sehr befruchten kann, ne, über die unterschiedlichen Blicke und Perspektiven auf dem.
Ich habe auch gemerkt, dass viele Ölhändler sich extrem schwer tun mit dem Makroumfeld. Und das Makroumfeld wird halt immer dominanter, was man auch nicht vergessen darf. Was an Papier gehandelt wird auf den Commodities, ist mittlerweile das Dominierende. Und da ist einfach das Denken anders. Und das wird sehr stark von den Citadels und der Wall Street geprägt und da müssen sich diese Commodity-Häuser ganz mächtig jetzt anstrengen, den Zug nicht zu verpassen.
Hm. Ja, stimmt, das ist so. Das sehen wir auch in den Volumen, die an den Börsen gehandelt werden. Jetzt auch gerade, wir sind ja sehr metalllastig an der LME. Das sind die fundamentalen Jungs, die Hedger und die Leute, die einfach so ein bisschen rumspielen, die sind mittlerweile spielen eigentlich keine Rolle mehr. Das ist alles Makro-Funds, großes, übergeordnetes.
Das ist einfach das Geschäft. Tiefen paschen und die kombinieren dann am Ende halt die Preisbewegung.
Ja, aber über die ARP beim Kupfer, da sprechen wir gleich noch. Das ist sicherlich eines der Highlights dann heute in diesem Podcast. Wenn wir jetzt generell sprechen über Investment im Rohstoffbereich oder Asset Management, dann ist das doch wohl tatsächlich auch so, dass man sagen muss, alles, was mit Rohstoffen zu tun hat, ist China dominiert. China ist 50% oder mehr von allem in diesem Segment. Wie ist Ihr Blick auf China und wie analysieren Sie die Daten, die aus dieser doch irgendwo Blackbox kommen?
Super Frage. Also ich bin ganz bei Ihnen. Ich glaube, ganz generell gibt es immer noch einen Hang dazu, vor allem in Amerika, dass die Leute relativ lokal denken und das funktioniert weder im Kupfer noch im Öl noch im Gas seit, ich sage jetzt mal, sicher 10 Jahren. Und im Kupfer ist es natürlich ganz extrem. weil China 50% davon schluckt, physisch oder mehr. Deshalb haben wir letztes Jahr, habe ich irgendwann mal gesagt, so genug. Genau mit der Frage, mit der sie mich jetzt konfrontieren, habe gesagt, so jetzt ist genug. Jetzt mache ich mal wirklich 6 Monate mit jeder freien Minute, die ich habe, nebst dem alltäglichen, widme ich China und will dieses Ding verstehen, diese, genau wie sie sagen, Blackbox. Und das geht bis zu einem gewissen Grad, weil die National Bureau of Statistics in China, die hat ja dann schon eine gewisse Datenkonsistenz, auch wenn die nicht immer gilt. Und wenn jetzt da systematisch beschissen wird, solange konsistent gleich beschissen wird, habe ich trotzdem einen Trend. Und das haben wir sehr konsequent gemacht. Warum? Mit was? Haben begonnen mit Immobilien. Erstens mal ist es eine Branche, die ich verstehe, und zweitens mal ist sie 25% oder war sie vom GDP von China, mindestens bis ins 2020. Und deshalb habe ich mich sehr, sehr genau mit dem beschäftigt. Zweitens glaube ich auch, dass das die politische Dimension nach dieser unglaublichen Expansion von China oder ich sag mal dieser Öffnung heute sehr stark falsch verstanden wird versus noch vor 30 Jahren. Weil die leninistische Struktur von China in der Führung, die ging ja nie weg. Wenn überhaupt seit 2012, seit der Xi da ist, der Xi Jinping, ist die Struktur wieder rigider geworden, sprich strenger. Die Kapitalkontrollen haben zugenommen. Die Bereitschaft, oder ich würde mal so sagen, die Möglichkeit, das Kapital rauszubringen gegen das Gesetz, die Loopholes wurden geschlossen. Das ist also mittlerweile ein ziemlicher Pressure-Cooker dort in China und der Xi Jinping hat eine ganz klare nationalistische Agenda. Und der schaut den Westen oder die westliche Demokratie, wenn überhaupt, als Feindbild an, weil sie natürlich gegen das Monopol der CCP geht. Also haben wir auch die Seite sehr genau angeschaut und versucht, die Veränderungsrate da zu verstehen. Und alles, was wir da gemacht haben, kann man übrigens auf unserer Webseite runterladen, www.burggraben.ch, kostet was. Und wir haben auch ein Substack, wo man das nachlesen kann, da habe ich es, ich glaube, 6 Serien veröffentlicht und erklärt. Der Punkt ist, China ist in einer Rezession. Ohne Zweifel. Und auch wenn wir da, ich sag mal, die vorgegebenen Planzahlen ganz nach stalinistischem Modell, kommunistischem Modell, natürlich kriegen wir das, aber das heißt 5% sind gewachsen, dann ist es vollkommen klar, dass das eigentlich nur noch Zerrbilder sind. Ich will nicht gar nicht mal sagen, dass das nicht stimmt. Ich zweifle zwar sehr stark daran, ich persönlich, aufgrund von allen Zahlen, die wir angucken, würde sagen, China ist deflationär und wenn überhaupt leicht rückläufig, vielleicht ähnlich wie Deutschland in der Wachstumsrate. Und für eine Emerging Market wie China ist das natürlich eine Katastrophe. Jetzt, in Zahlen kann man das darstellen und man kann es, ich sage mal, an vielen Orten bei den Commodities auch gut ablesen. Also da brechen die Volumen ein. Und wenn wir an Kupfer denken, ist es einfach wichtig, diesen China-Teil genauer anzuschauen, weil der Immobilienteil meiner Meinung nach sehr viel vom weltweiten Kupfer absorbiert hat. Sei es in Form von Kabeln oder Röhren oder weiß der Teufel was für Endprodukte am Schluss, Waschmaschine für die neuen Küchen von diesen unglaublichen Dimensionen, die wir hingestellt haben.
Ja, die beendeten Projekte sind diejenigen, die das Kupfer verbrauchen, ne? Also nicht der Rohbau, sondern das, die Einrichtung und die Kabelei und die Waschmaschine und die Klimaanlage und das.
Ja, oder so. Und die Party ist vorbei. China hat da, man muss sich jetzt kurz zurückdenken. Ich glaube, es lohnt sich ein bisschen darüber zu reden, um Ihren Zuhörern näher zu bringen. Aber 1990, wenn Sie so wollen, wo die Reformen begonnen haben, da gab es ja gar keine Entwicklung. Alles gehörte dem Staat. Keiner wusste jetzt ja, und wer soll mir jetzt was Neues machen? Und so waren sich alle einig, dass es nach vorne gehen muss, aber die Frage war wie und keiner hatte Geld. Und was China da gemacht hat, war das sogenannte Pre-Sales-Modell, also die CCP. Das Pre-Sales-Modell, muss man ganz einfach halten, oder? Hieß, okay, kannst eine neue Wohnung haben, musst sie aber zuerst bezahlen, 100%. Dann haben nämlich die Entwickler das Geld, um sich einerseits das Land zu leasen. Das ist eine Konzession, Land kannst du in China nicht besitzen. Und dann zweitens die Wohnung hinten nach zu bauen. Geht 2-3 Jahre, dann hast du deine Wohnung, aber du musst sie am Tag 1 bezahlen. Würde bei uns kein Mensch machen, weil sie dann vielleicht nicht die Wohnung kriegen, die sie versprochen gekriegt haben. Und wer weiß, ob sie überhaupt kriegen und so weiter. Das Modell funktionierte aber trotz allem Risiken recht gut am Anfang. Wuchs dann unglaublich stark zum Punkt, wo das dann halt eine Bubble wurde. Ich würde jetzt mal sagen, die Bubble hat angefangen 2015. können wir messen. Und ab dann ist ein Zielkonflikt entstanden, weil in dieser ganzen Immobilienbranche ist ein wichtiges Element entstanden, was es vorher so nicht gab, und das ist das Kaufen von Konzessionen von Immobilienentwicklern beim Staat, insbesondere beim Local Government. Also ich sage jetzt mal in Beijing oder in Shanghai. Und diese Einnahmen haben zum Schluss über die letzten 10 Jahre 40% für die lokalen Governments ausgemacht, weil sie sonst eine Steuerunterdeckung hatten für ihre Ausgaben. Ein Teil dieser leninistischen Struktur ist, dass das zentrale Government die Ausgabenpflicht den lokalen Governments gibt und die Haupteinnahmen bei sich selbst verbucht. Damit haben die immer am Schopf, brauchst du was von mir? Und da wurden die kreativ, durften übrigens keine Schulden machen lang, die lokalen Governments wurden kreativ und haben unter anderem durch Landkonzessionenverkauf ihre Einnahmen gesteigert, um da einen Teil vom Budgetdefizit gerade zu stellen. Und das wurde eben riesig, die Zahl, 40%, über 10 Jahre. Und zweitens haben sie Local Government Financing Vehicles gegründet, den Teufel das Ohr ab, wo sie dann, wenn sie so wollen, eine rechtliche Umgehung gemacht haben und sich dort auch wieder finanzieren konnten am Kapitalmarkt, um irgendwelche Projekte raufzufahren. Ob es jetzt Infrastruktur war oder Hausbau. Wenn sie jetzt das dann 20 Jahre extrapolieren, gab es eine Riesenbubble, eine Überbewertung, unglaubliche Zielkonflikte untereinander. Und was passiert ist, dass die Developer, also die Entwickler selber, über die Zeit systematisch, das ist ganz wichtig zum Verstehen, systematisch das Geld, die Voranzahlung der Kunden missbraucht haben, um Land zu kaufen. Und die hatten am Schluss gar kein Geld, die Entwicklung fertig zu machen. Daraus heraus ist aus unserer Rechnung ein Gap entstanden von ungefähr 130 Millionen Quadratmeter oder ein Amerika, was nicht fertig entwickelt wurde. Das hat begonnen im 2015 und ist, wenn Sie so wollen, explodiert bei Covid und jetzt zusammengebrochen, weil die alle das teilweise die Lücke gefüllt haben mit Schulden beim Staat, also eine riesen Leverage aufgebaut haben in der eigenen Bilanz, obendrauf mit dem, was sie nicht hatten. Und das hat dazu geführt, dass die ganze Bubble komplett in sich zusammengebrochen ist. Die meisten großen Entwickler heute pleite sind. Pleite, also nicht, da geht noch was, es geht einfach nichts mehr. Und deshalb ist, wenn man heute die Zahlen anschaut, sieht das ähnlich aus wie bei Kupfer, beim Kupferpreis in Amerika. Das geht runter wie im Strich und die Bauentwicklung steht mehr oder weniger still im Vergleich zu 2019. Fertigbauen, was angefangen wurde, verlangsamt sich auch enorm. Ich bin da sehr kritisch, ob da überhaupt die Hälfte von dem, was fertig gebaut werden müsste, also ein halbes Amerika, fertig gebaut werden kann. Weil wer macht's denn? Und ich glaube, das gibt eine ganz langfristige, ich würde jetzt mal sagen, 20-jährige, was ein Ökonom aus Japan genannt hatte, Balance Sheet Recession. Der hat ein sehr gutes Buch geschrieben, der Richard Kao heißt der, und der hat das beschrieben am Beispiel von Japan in den 90er Jahren, die hat das auch durchgemacht. Wenn man jetzt die beiden Immobilienblasen vergleicht, Japan 90er Jahre und China, sage ich jetzt mal 2021, dann stellt man fest, dass China sowohl demografisch schlechter dasteht, bezüglich Leverage auf Staatsebene schlechter dasteht, bezüglich allen möglichen Variablen, die man nehmen kann und messen kann. Da sollte man vielleicht auch ein kleines Slide einbauen für ihr Publikum, dann, wenn wir es veröffentlichen, damit die Leute das verstehen. Und da sage ich einfach, China wird jetzt zwischen 10 und vielleicht auch 20 Jahre haben, um diesen Totalschaden zu verdauen. Und so lange wird, wenn überhaupt, der Chinese mehr sparen. Weil was passiert beim Chinese im durchschnittlichen chinesischen Haushalt jetzt? Also einerseits ist China in einer Rezession, weil diese 25% GDP vielleicht schrumpfen auf 8. Diese ganze Immobilienbranche und Infrastrukturentwicklungsbranche. Das Geld ist nicht mehr da. Schulden neu zu machen wird immer schwieriger. Die lokalen Governments haben kein Geld. Das zentrale Government ist eigentlich vor allem da, gutes Geld im Schlechten nachzuschießen, um immer wieder Schulden zu refinanzieren, die aber wahrscheinlich nie zurückgezahlt werden können. Also vieles, was heute als Stimulus gelesen wird, ist nichts anderes als Refinanzierung, daher vollkommen irrelevant für Wachstum. Das ist mal das eine. Das sieht also der durchschnittliche chinesische Haushalt spürt das täglich, oder die Jobs werden weniger. Zweitens wird sein Immobilienbesitz, das ist bei ihm mindestens 75% des Haushaltsvermögens, immer weniger, weil die Preise ja nach bis nach runterkommen. Zwar aller mit chinesischen Charakteristiken, alles sehr kontrolliert und vorgegeben, wie das da sein darf, aber am Schluss kommt es trotzdem rum. Und dann hast du obendrauf, mit Abstand das Schlechteste, wenn man überhaupt von einem Sozialsystem reden kann, also der durchschnittliche Chinese kann nicht in Rente gehen und davon ausgehen, dass er mit der Rente leben kann. Das ist unmöglich. Also da können sie kaum das Essen kaufen von der Rente. Geschwiegen dann andere Dinge bezahlen. Und wenn Sie da diese drei Komponenten zusammennehmen, dann ist die logische Konsequenz, dass der Chinese, der sowieso gerne spart, jetzt noch mehr spart. Das kollidiert jetzt, kommen wir zum nächsten, mit dem ganzen Geschäftsmodell von China, wenn Sie so wollen. Weil China ja nie auf Konsum gesetzt hat, sondern immer auf Investition. Es ist ein Staatsmodell, was es in der Geschichte so noch nie gegeben hat. Es ist, wenn Sie so wollen, ein einmaliges Experiment. Also nicht mal Korea, Südkorea in den 2000er oder Japan in den 80er, Anfang 90er Jahre kam dem nahe. Wenn Sie das, die Komponenten, wie sich das Bruttosozialprodukt zusammensetzt, unterbrechen auf Konsum, auf Ausgaben des Staates, auf Investitionen, auf Export und Import, dann stellen Sie fest, China ist da ganz eigene Liga. Gab es so noch nie in der Menschheit. Und das hängt auch wieder mit dieser leninistischen Struktur zusammen, denn das ganze Investitionsmodell erlaubt ja der CCP, alles zu kontrollieren. Und das tun sie ja auch, weil die meisten Firmen, das vergessen die Leute auch gerne, sind staatskontrolliert. Immer noch, genau jetzt. Und die privaten Firmen haben, wie wahrscheinlich, ich weiß nicht, zur Anfangszeit in der Sowjetunion, Parteimitglieder im Boot, die sehr genau schauen, ob du jetzt links oder rechts gehst und ob das kompatibel ist mit dem 5-Jahres-Programm, der vorgegeben wurde. Also es gibt, wenn Sie so wollen, ein potentisches Dorf, wenn es darum geht, Privatwirtschaft darzustellen, die es eigentlich gar nicht so wirklich ist. Auch wenn es sehr viel private Eigeninitiative trotzdem gibt. Das ist ohne Zweifel nicht. So. Jetzt müsste also eigentlich China sagen, um Gottes Willen, unser Modell mit der Dimension Trump jetzt, wo wir ja eigentlich Überkapazitäten für alles Mögliche hingestellt haben, um kurz auf den Kupfer hinzugehen, also zum Beispiel im Smelting-Bereich, haben die schon zu viel Kapazität und machen weiter neue. Und deshalb sehen Leute wie Sie sofort, ja Moment, das ist ja verrückt, wir haben ja negative Margen bei den Smelting-Fees, ja, da haben die schon Negativpreise, die zahlen das Kupferkonzentrat, was sie einkaufen in Chile, noch eine Vieh obendrauf.
Ja, absolut,
um es zu verarbeiten zu dürfen, weil sie sagen, ich muss irgendwie den Ofen warm halten. Und irgendwie, sonst, wenn ich den Ofen kalt lasse, dann geht mir die ganze Bude kaputt hier. Und er hat ja gleichzeitig, jetzt komme ich wieder zum Lenin, der hat gleichzeitig die Vorgabe, den Laden am Leben zu halten. Der kann das Ding nicht eingehen lassen. Das sind ja auch wieder meistens im Staatsbesitz besessene Schmelzöfen. Und die machen weiter und weiter, weil die CCP sagen will, ob wir ein bisschen links oder ein bisschen rechts gehen, dabei unglaubliche Überkapazitäten ständig produzieren, weil sie einfach vorgeben, was gemacht wird und dazu das Geld bereitstellen. Und Essen kriegen, die es danach nicht mehr brauchen. Also es ist vollkommen absurd. Aber es geht weiter. Und jetzt kommen sie und sagen, aber wie lange kann das gut gehen? Und ich sage ihnen, ich habe keine Ahnung. Weil ich weiß nur, dass die Schulden immer mehr werden, dass die letzte gute Bilanz, das ist die vom lokalen Government, die sieht noch relativ harmlos aus, 40% Debt zum GDP, die kann, wenn sie so noch aufgebraucht werden, und dann ist dann irgendwann mal Game Over. Und wann ist Game Over? Dann, wenn keiner mehr die Staatsschulden, die neu ausgegeben werden, kaufen will. Dann geht eben der Yield nicht mehr runter, wie er es zur Zeit tut, weil die Leute das, wenn sie so an die Sicherheit suchen in der Anlage, sondern dann geht der Yield rauf, so wie wir jetzt in Amerika, weil er eigentlich sagt, eigentlich lieber nicht. Und wenn, dann muss ich aber eine bessere Verzinsung haben auf dieses Produkt.
Ja gut, dann ist die Antwort letztlich dann Inflation. Das ist die, wenn niemand mehr die Schulden kaufen will oder investieren will in die Bonds, dann und es die Zentralbank oder Treasury selber macht und Geld gedruckt wird im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir es ja überall auf der Welt sehen, dann kann das eigentlich nur in einer Ausweitung der Geldmenge enden. Also M2 geht hoch und dann hast du eine Assetpreisinflation am Anfang und dann.
Und gleichzeitig hast du aber auf dem Produkt selber hast du Überkapazitäten
und
Deflation.
Ja, und die exportiert man dann.
Mir hat mir mal ein sehr guter Unternehmer gesagt, es ist erstaunlich, wie lange die Leute oder die Firmen aus dem letzten Loch pfeifen können. Die kämpfen und überleben und versuchen das Ding, ihre Produkte auch noch loszuwerden, zu schlichten.
Ja gut, wir hatten ja schon mal die Blaupause dazu mit negativen Zinsen, was ja eigentlich auch absurd ist, dass man für ein Risiko, das man nimmt, auch noch Geld mitbringen muss. Das hatten wir ja gesehen und das hat natürlich auch zu einer...
Haben wir jetzt fast schon wieder in der Schweiz?
Ja, das gibt's aber, das ist wahrscheinlich eine Sondergeschichte. Ja gut, aber dann gibt's eben jede Menge Zombie-Firmen, die eben lange aus dem Loch pfeifen können, wenn sie eben noch günstiges Geld bekommen, um ihre Schmerzen zu verlängern. Als Kupferhändler habe ich jetzt mitgenommen, die Immobilien werden noch zu Ende gebaut, aber wahrscheinlich nicht alle. Und die Pipeline am langen Ende, die ist versiegt. Also die Neubautätigkeit ist dann wie abgeschnitten und dann ist irgendwann ein großes Loch. Und das relativiert dann ja schon wieder so am Horizont die herbeigeredete oder gesehnte Knappheit, die man ja immer wieder liest, aufgrund der Energiewende und all den Dingen, die Elektrifizierung der Wirtschaft, die man so sich dann ausmalt, ne? Dass Kupfer und Rohstoffe so unheimlich brutal knapp werden. Und in Wahrheit ist es dann vielleicht doch etwas anders.
Genau so sehe ich das auch. Wenn Sie mich im 2021 gefragt hätten zu Kupfer, da habe ich eben eine riesen Präsentation bei uns dafür erstellt, weil ich das gerne mache, so ich sage mal Sektordenken versuche zu sammeln und für mich selber zu konsolidieren. Da war ich natürlich begeistert. Das wird jetzt mal wieder ein Supercycle. Und nach Covid und der Arbeit um China, die lange geht, also die habe ich 18 Monate absolviert, bin ich da raus und habe gesagt, Mist, das wird uns nicht gelingen hier, der Supercycle. Weil die Frage ist halt, alles, was im Immobilienbereich nicht mehr gebraucht wird, wo wird das absorbiert? Und so viele EVs können die dafür leider dann auch nicht bauen. Und bei Windrädern bin ich eben auch sehr skeptisch, weil die grundsätzlich das Netz kaputt machen, wenn man zu viel davon hat. Und der Chinese weiß das dann genauso gut wie wir auch, oder? Dem muss man gar nichts beibringen und der macht es dann, stellt es dann vielleicht noch hin, aber stellt es nie an. Was ich da sage, ist einfach, es gibt vielleicht jetzt eine Phase, Herr Wieland, wo wir sowas haben wie Fake Demand. Der Jahresplan oder der Fünfjahresplan gibt noch vor, Dinge zu machen. Da werden also dann noch Halbfabrikate gebaut, die aber hinten durch keiner mehr braucht. Und das ist das Schwierige. Ich glaube, wir sind in einer Übergangsphase, wo China uns immer noch die falschen Signale sendet, wo es ja eigentlich gebraucht wird. Aber was wir schon sehen in China ist, dass es extrem preissensitiv ist, ob die kaufen oder nicht kaufen.
Ja, das kann ich bestätigen.
Seit 6 Monaten ganz deutlich ablesbar bei den Zahlen in den Märkten. Und ich glaube, das bestätigt unsere Theorie. Dass eigentlich hintendurch, ich sag mal beim Endverbraucher, da findet nichts mehr statt. Aber es findet in diesem 5-Jahres-Plan halt immer noch ein Aufbäumen statt, wo einfach Dinge produziert werden, Kupfer geschmolzen wird, neue Anlagen hingestellt werden, die dann auch wieder Konzentrat brauchen. Dann hat man plötzlich das, wir haben zu wenig Konzentrat in der Welt. Aber hintendurch bei den Semis und am Schluss bei den Kühlschränken, die stehen dann einfach in den Lagern. Jetzt sagen, da können wir das alles durchmessen, da gibt es wahrscheinlich ein paar. Da gibt es auch Terminals, wo dann bessere Daten zu China bereitgestellt werden als bei Bloomberg. Aber ich persönlich kann es dann da eben nicht mehr messen, aber ich spüre es in der Preissensitivität, dass China dann sofort nicht kann.
Ja, das war schon immer so. Das ist alles Target Pricing. Ne, das sieht man auch bis runter zu den kleinsten Verarbeitern. Da kauft keiner auf irgendeinem Durchschnitt oder so. Das ist alles, die haben alle, wenn die Märkte runtergehen, man sieht es auch ganz, ganz einfach an den Volumen, die an der Sheffy und dann auch nachts an der LME gehandelt werden. Wie heute, ne, kommen wir gleich drauf, auf das, was gestern Abend passiert ist. Nur um ein Beispiel zu geben, ich bin heute Morgen ins Büro gekommen. Gestern um die gleiche Zeit, 7 Uhr, schreibe ich einen kleinen Marktkommentar. Da hatten wir ungefähr 800 Lose gehandelt. Das war sehr, sehr niedrig. Heute Morgen komme ich rein, über 20.000 allein in der chinesischen Zeitzone. Also die sind extrem sensitiv auf Preisbewegungen und liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Natur. Die sind auch so wahrscheinlich ein bisschen risikofreudiger als viele andere und auch clever, wie sie es machen, keine Frage. Und das kann ich bestätigen. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Aber jetzt entnehme ich dieser Ihren Ausführungen, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist Ihre Lieblingscommodity, wenn man das so sieht, diese Entwicklung, kann es ja eigentlich nur eine Antwort geben, oder? Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt.
Weil dort passiert genau das Gegenteil in China von dem, was ich jetzt beschrieben habe auf Kupfer. Die Hortons, warum? Seit dem Krieg, seit dem Einmarsch, ist der Dislink passiert zwischen dem Realzins Amerikas und dem Goldpreis. Das habe ich ein Jahr lang beobachtet, habe gesagt, interessant. Dann konnte man langsam die Realdaten ablesen, wenn es darum ging, zu schauen, was die Zentralbanken einkaufen. Die haben dann zuvor, haben die Zentralbanken zwischen 2008 und 2020 haben Zentralbanken 500 Tonnen Gold gekauft. Und jetzt sind wir wieder auf Niveau 1000 pro Jahr. Und mit anderen Worten, alles hat geändert. Was ist passiert? Der Chinese hat beobachtet, wie der Westen, wenn Sie so wollen, den Russen SWIFT-Sanctions auferlegt und seine Treasuries einfriert, worauf er sagt, ja, dann muss ich ja nicht mein Angespartes aus dem Handel in US-Treasuries horten. Das können die mir ja dann auch wegnehmen, wenn ich nach Taiwan einmarschiere. Für Ihre Zuhörer, eins ist klar, der Xi schaut Taiwan an als Teil von China und es ist, was er nennt, der chinesische Traum, das alles zu wiedervereinen. So, wer das kriegerisch tut, bin ich mir nicht so sicher, aber er wird es auf alle möglichen politischen Arten versuchen. Jedenfalls bereitet er es China natürlich darauf vor, dann nicht übermäßig verwundbar zu sein vom Westen, wenn er dann auch andere Pläne hat. Damit geht er mehr ins Gold. Und damit ist Gold die einzige Commodity, die eigentlich sowohl im Westen wie in Asien aliniert ist. Im Westen war er zu viel Schulden machen und die Leute langsam das Merken unangenehm finden und vielleicht aus Fiat raus wollen. Und im Osten aus ganz anderen Gründen, vor allem geopolitischen. Und dazwischen gibt es noch alle möglichen Couleurs. Weil ich weiß nicht, sich vielleicht auf eine Euro-Teilnahme vorbereitet. Ich weiß nicht, was bei dem vorgeht. Ich stelle einfach fest, Gold wird eher gekauft bei denen, die nicht preissensitiv sind. Die machen es ja nicht, weil der Preis rauf oder runter geht. Und wir sind auch ziemlich sicher, dass der Chinese große Teile dessen, was er gekauft hat, nicht veröffentlicht hat. Also die Zentralbank, die People Bank of China sagt, sie hat irgendwie 2200 Tonnen Gold akkumuliert. Und wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich hier bei 6000, 7000 ist. Das können wir ein anderes Mal in Ruhe besprechen. Mhm. Ist auch keine Verschwörungstheorie, ist ganz einfach das, was unerklärt wird bei der World Gold Council, als unerklärtes Gold, aber gekauft wurde, aber niemand gemeldet hat. Mhm. Und das ist in der Regel dann eben China.
Und dieser Trend wird in Ihren Augen anhalten?
Der hält so lange an, wie sich der Westen und ich sage jetzt mal der Chinese, wenn überhaupt, sich voneinander entfernen in der Weltsicht, seit Gold funktioniert. Und ich glaube, das werden wir unter Xi sicher keine Kehrtwende erleben, aber ich gehe davon aus, dass die ganz generell die Partei diesen Kurs halten wird.
Schlagen wir einmal den Bogen zu dem, was gestern Abend passiert ist. Es gab eine Meldung aus dem Weißen Haus, wie denn jetzt tatsächlich die Zölle auf Kupfer ab dem 1. August gehandhabt werden. Und das ist ganz interessant, das kann man auf der Homepage vom Weißen Haus nachlesen. War eine offizielle Erklärung, wo unter anderem auch drin stand, dass man aus nationalem Interesse eben gesehen hat, dass China 50% des Kupfermarktes kontrolliert. Und man quasi abhängig geworden ist davon, was man importieren kann und man möchte das ändern und das will man über Zölle tun. Der Kicker war, dass die 50% Zoll, die ja schon angekündigt waren, eben nicht auf Konzentrat und Kathoden gelten.
Ich muss ergänzen, angekündigt durch einen Tweet vom Präsidenten selbst vor langer Zeit und zweimal, aber nicht offiziell.
Ja. Also schon sehr, sehr irre, aber am Ende des Tages wirklich smart gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Also die Idee, Konzentrate und Kathoden auszunehmen, ist sicherlich sehr, sehr gut, weil die Amerikaner so kurzfristig diese Rohstoffe gar nicht ersetzen können im eigenen Land. Das Kleingedruckte sagt 15% ab 2027 und 30% ab 2028. Ja, nächstes Jahr wird kontrolliert. Und das baut ja dann schon einen gewissen Druck auch auf, auch Löcher in den Boden zu graben, also zu explorieren und das dann auch, das wird dann auch kontrolliert und man kann da so ein bisschen die Unternehmen dazu pushen, das jetzt dann auch zu tun. Und vielleicht wird in dieser Timeline oder mit diesem Druck in den nächsten Jahren deutlich mehr Kupferkonzentrat zur Verfügung stehen, um dann eben amerikanische Smelter zu füttern und nicht mehr chinesische. Ne? Und das wird dann das ganze Spiel in meinen Augen dann nochmal deutlich in Bewegung bringen. Und dann haben wir auf jeden Fall, mit dem, was Sie beschrieben haben in China, dann werden wir auf jeden Fall einen massiven Überhang an Kathoden haben.
Also vielleicht auch zur Ergänzung für eure Zuhörer. Also der Präsident, was wollte er eigentlich? Oder ein Grund, warum er gewählt wurde, ist, um eine Manufacturing-Renaissance herbeizuführen. Ob ihm das gelingt und wie und wo und wie sinnvoll das ist, können wir ein anderes Mal besprechen. Wenn dem so ist, dann wäre es ja falsch gewesen, das importierte Rohmaterial zu bezollen, was nachher die Verarbeiter in Amerika teurer kaufen müssen als ihre Konkurrenz im Ausland, in Europa oder in China. Also, wie würde da eine Manufacturing Renaissance entstehen? Jetzt, wo er aber sagt, ja, nein, den Kupfer selber, komm, den bezollen wir nicht, also das, was der Bergbauer herbeiführt, aber die Hauptfabrikate, die bezahlen wir, das macht ja dann wieder mehr Sinn, weil jetzt hat der eigene Hersteller in Amerika einen Anreiz, mehr Downstream-Kapazität aufzubauen. Und das in dem Sinn finde ich auch, das ist die richtige Angehensweise oder davor einfach das ganz grob auf alles anzuwenden, wäre sicher am Schluss in den Fuß gewesen.
Aber was es angerichtet hat, diese Unklarheit über Monate, dieses Arbitragefenster, das ist ja schon wirklich beispiellos im Metallhandel, dass 50% war es nie, aber bis zu 28%, glaube ich, Preisunterschied zwischen CME und LME, also die Trader, die beide Börsen handeln konnten und auch die physischen Möglichkeiten hatten, logistisch, die haben sich in den letzten Monaten wirklich dumm und dämlich verdient. Und wer es bezahlt hat gestern, also die Comex ist abgestürzt, über 20% in der Spitze. Wer es bezahlt hat, waren letztlich all die Verbraucher, die gedacht haben, sie können diese Zölle so ein bisschen vorentwannen und sich Bestände hinlegen und kaufen. Die sind jetzt alle verbrannt worden und das werden wir dann in den nächsten Monaten sehen, wen es da...
Genau, ich bin da immer noch nicht ganz so sicher, ob das ganz nur so ist, aber ich wollte Sie das auch heute wirklich nochmal zurückfragen, aber ganz generell, oder was passiert ist das eigentlich schon im Februar der eine gute Händler hier bei Mercuria lautstark verkündet hat, dass das wird das Jahr des Kupfers für Händler. Warum? Weil der 50% Zoll draufhaut, also hat er mehr oder weniger jedes Schiff unterwegs nach China angeschrieben, jeden Händler, alle Verbraucher in China und gesagt, du kannst dir noch eine Ware abkaufen, gib dir eine kleine Prämie obendrauf, ich verschiff sie nach Amerika. Die haben ja genug von allem, aber warum nicht, wenn du mir ein bisschen eine Marge gibst, dann kannst du sie haben und dann war das Ziel Amerika und dann hat man noch 2 Monate Schiffszeit und dann muss man das einfach genug und früh dann in Amerika verzollen oder eben in ein Lagerhaus in Amerika bringen, damit dann der zusätzliche Zoll dann ab 1. August nicht mehr geht und damit irgendwie der amerikanische Preis hoch, während der internationale blieb wohl war. Jetzt habe ich mich dann aber gefragt, aber sind die dann wirklich so perfekt in der Arbitrage? Mercuria, die haben groß geschäftet und Trafigura, der andere hat wirklich groß geschäftet, oder hocken da ein paar noch mit ihrem Zeug in den Lagerhäusern, haben wir einfach da.
Ja, also wenn man es perfekt spielen will, wenn man jetzt aus den Schuhen der großen Jungs denkt, ist das eigentlich relativ simpel. Die kaufen auf Basis LME irgendwo eine physische Kathode, entweder im Lagerhaus oder bei einem Produzenten. Basis LME, dann bezahlen die dem eine Kathodenprämie, packen das auf ein Schiff und fahren das Richtung Amerika. Gleichzeitig, in dem Moment, wo sie die Menge oder das Kupfer auf LME-Basis gekauft haben, müsste ich es, wenn ich die Arbitrage einloggen will, auf Basis CME mit einem Future verkaufen. Man kauft es physisch auf Basis LME und hedge dann die Arbitrage Future, bin ich short an der CME. Dann fahre ich das Zeug nach Amerika, habe ich 2 Möglichkeiten. Ich verkaufe es an einen Verarbeiter, der kauft es mir auf Basis CME ab und ich schließe meine Short-Position an der Börse. Dann habe ich die Arbitrage drin. Möglichkeit 2, Ich finde keinen Verbraucher, ich kümmere mich da auch gar nicht drum, sondern ich baller es einfach in ein CME-Lagerhaus und schließe damit meine Short-Position. Dann ist die Arbitrage auch eingeloggt.
Wer kauft es im CME-Lagerhaus?
Das ist ja nicht mehr mein Problem. Ich bin Short an der CME und gegen diese Short-Position diene ich das physische Kupfer an. Dann ist es im Lagerhaus und irgendeiner kauft es dann. Das ist ja wie an der LME auch. Wenn 100.000 Tonnen im LME-Lagerhaus sind, dann hat immer irgendeiner den Warrant und finanziert ihn und bezahlt die Lagermiete. Das ist wie so eine heiße Kartoffel. Ne? Entweder ich bezahle die und habe als Hedge dagegen eine Short-Position in der Zukunft, die mir in einem Contango im besten Fall die Finanzierung und die Lagerhaltung bezahlt. Oder in der Backwardation habe ich die heiße Kartoffel und ich muss blute, weil ich kein Contango mehr habe. Ne? Und dann geht das immer weg. Paar wird es richtig, richtig übel erwischt haben und das wird man dann in den nächsten Monaten sehen. Vielleicht, meistens erfährt man es ja nie, wer das war. Ich würde jetzt aber nicht tippen, dass Mercuria und Trafigura und Glencore schon gar nicht da irgendein Problem mit haben. Also wenn die wissen, wie es geht. Es ist schwieriger aus Sicht der Verarbeiter in Amerika. Ne? Wenn ich jetzt ein Kabelwerk in Amerika bin und ich weiß, ich muss Kupfer kaufen und dieses Kupfer wird auf Basis CME gepreist und dieser Zoll führt dazu, dass die Preise immer weiter steigen, dann habe ich natürlich schon ein Incentive, vorher zu kaufen. Also bevor es diese 50% erreicht hat, sondern bei 10, 15, 20% Preisaufschlag. Und dann gehe ich long an der, die Jungs gehen dann long an der Börse, weil sie das physische Metall vielleicht gar nicht finanzieren können. Die kaufen nicht jetzt 1.000 Tonnen, legen sich die hin, sondern die kaufen einfach einen Future-Kontrakt, um den Preis gehedged zu haben. Und genau die Jungs hat es dann erwischt.
Wie viel Material liegt in Amerika jetzt nach Ihren Berechnungen? Wir können ja ein bisschen ablesen, wie viel Material alleine von den Warehouses von LME nach Amerika geht.
Genau. Aber das war der kleinste Teil.
Also
das,
was aus den, oder so,
300.000 Tonnen. Ja, das, was aus den sichtbaren LME-Beständen dahingegangen ist, war der kleinste Teil. Warum? Weil das ist ein gewisses Risiko, weil diese Brands waren zum großen Teil nicht CME gelistet. Das heißt, ich kann dann ist die Arbitrage nicht perfekt, weil dann kann ich dieses Kupfer nicht an der CME andienen, sondern ich muss es tatsächlich jemandem verkaufen. Die Brands, die gelistet waren, und das ist interessanterweise, sind das auch nicht mal alle europäischen Brands, weil die europäischen Produzenten sich oft gar nicht die Mühe gemacht haben, ihre Brands an der CME listen zu lassen. Warum? Weil das völlig absurd ist, eine Kathode aus Polen nach Amerika zu fahren. Da wäre nie einer draufgekommen.
Weil das so unterschiedliche Produkte sind, oder?
Nein, weil einfach die Prämienstruktur und die Fracht, die Parity einfach keinen Sinn macht. Das heißt, die europäischen Produzenten verkaufen ihre Kathoden in Europa oder nach China. Oder sie verkaufen sie an irgendeinen großen Händler, der ihnen einen großen Clip abnimmt, aus den Augen, aus dem Sinn und dann vielleicht noch mit der Auflage, das möglichst weit wegzufahren in den europäischen, ihren eigenen Markt nicht kaputt zu machen. Aber nach Amerika zu liefern, ist völlig absurd. Das ist aber genau das, was passiert ist. Die Schätzung, wie viel das war, ich würde es mal so ausdrücken, alles, was nicht nagelfest war, weil wirklich der Markt innerhalb von kürzester Zeit wie leer gefegt war. Wir sind von einem riesen, voll ausfinanzierten Contango in eine massive Backwardation gerutscht. Also ich würde tippen, Hunderttausende von Tonnen, die den Amerikanern jetzt wahrscheinlich mindestens ein halbes Jahr reichen werden. Aber das, wie gesagt, das ist alles Spekulation. Und jetzt kommt es halt drauf an, was passiert, wie gleicht sich die Arbitrage an. Im Moment ist sie fast gleich. Es kann natürlich auch passieren, dass COMEX unter London fällt und deutlich unter Sheffy und dass dann das Material wieder nach Europa reexportiert wird oder nach China geht im Extremfall.
Das müsste eigentlich so werden. Weil irgendwie muss es ja jetzt ein Incentive geben, wieder dort genug Material zu haben, wo man es dann auch wirklich verarbeitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da in Europa gerade, wenn überhaupt, ein bisschen knapp ist.
Ja, aber das ist, wie gesagt, das wird sich auswürfeln. Heute war ein interessanter Tag. Also die Preise waren all over the place. $250 Range zwischen Low und High und riesengroßes Volumen. Und im Grunde weiß keiner, wo es denn jetzt hin soll. Aber das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Aber damit tatsächlich ein Incentive besteht wegen der Frachtkosten und der ganzen Anstrengungen, die man braucht, da muss es dann doch schon eine deutliche Arbitrage zugunsten London sein. Es gibt zwei Möglichkeiten. COMEX fällt weiter. also deutlich unter LME, oder COMEX stabilisiert sich und der LME geht hoch. Ne? Das kann natürlich auch sein.
Also wer vorgestern einen Put gekauft hat, weil er gesagt hat, weißt du was, der Trump macht, wie die das nennen, einen Taco, Trump always chickens out, der hat 10-mal Geld verdient.
Ja, ja, klar, das kann durchaus sein. Aber das ist schon interessant. Und es ist allerdings, und dann, um da vielleicht den Bogen zu schlagen, für die Börse, für die CME, die es ja jetzt erwischt hat, letztlich auch eine sehr, sehr traurige Nachricht, ne? Weil die können ja eigentlich nichts dafür. Und diese Volatilität und diese Entwicklung, die da jetzt passiert ist, das wird natürlich schon dazu führen, dass viele Leute sagen, naja, ist das denn überhaupt eine Börse, wo wir einen Referenzpreis draufstellen können, auch im amerikanischen Markt? Ne? Also das ist auch eine große, große Gefahr, dass man dann sagt, naja, komm, dann preisen wir doch in Zukunft unsere Geschichten auf LME oder so. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Also da ist viel Blut geflossen in den letzten 24 Stunden.
Das ist ja analog zum Nickel-Desaster, was wir hatten vor 3 Jahren.
Ja, das... Ja, da hatte ich da kurz danach einen Podcast mit einem guten Bekannten von mir über Nickel, der da tief drin ist. Das war auch eine der weniger erfreulichen Tage an der LME. Also nicht nur für die LME. Ja, aber wie gesagt, unser Timing ist perfekt.
Ja. Schön, dass wir das jetzt erklären und beschreiben durften und eben, dass da, wie Sie sehr schön jetzt gesagt haben, da wurde wirklich alles, was nicht mit dem Nagelfest war, wurde da aufgesucht nach Amerika gebracht. Und deshalb waren meiner Meinung nach auch die Preise ein bisschen zur Zeit schwer einzuschätzen, was da wirklich der innere Wert war, ist zur Zeit aufgrund von Angebot und Nachfrage. Also ich glaube, wir brauchen jetzt noch ein paar Monate, um dann wieder zu sehen, wie schwach oder stark China wirklich ist, wenn es um Kupfer und Nachfrage geht.
Aber da habe ich mich eh schon vor langer Zeit von verabschiedet, dass ich irgendeinen fundamentalen Sinn versuche zu erkennen in den Preisen. Der Preis ist der Preis. Ich habe eins gelernt, Rohstoffe werden immer im Hier und Jetzt gehandelt und alles, was man denkt, was in der Zukunft in 10 Jahren knapp oder nicht knapp ist, ist völlig egal. Man hat es ja auch mal gesehen, Sie sind der Energiespezialist, Öl hat auch mal in Amerika mit negativen Preisen gehandelt, hätte auch nie jemand gedacht, dass das passieren kann bei Covid. Insofern bin ich da eigentlich relativ unempfindlich geworden. Und ich habe eine schöne Anekdote. Einer meiner ersten Broker, mit dem ich damals angefangen habe zu handeln, das war ein sehr erfahrener Trader bei Barclays damals, Mitte der 90er Jahre. Der hat mir mal eins gesagt, der hat gemeint, Michael, Fundamentals are for sissies. Und als ich ein ganz junger Händler war, habe ich diesen Spruch ausgeschnitten und habe ihn mir auf meinen Rechner geklebt, ne? Damit ich das nie vergesse, dass ich nie die Fundamentaldaten überbewerte.
Das ist schon verrückt. Das Zeug, ich gerne sage, es handelt alles an der Marge. Wenn es ein halbes Prozent zu wenig hat, was es braucht, dann geht das Ding hoch und sonst geht es umgekehrt. Und mein Vater hatte dazu immer noch gesagt, es unterschießt und überschießt immer. Und so in diesen Soft-Commodities wie Baumwolle oder Weizen oder was auch immer, ist das dann noch extremer. Also das ist wirklich, hoffentlich haben die Zuhörer das mitnehmen können. Also ich glaube, es gibt einfach gerade auf diesen Social Media so unglaublich viel so ein Glaubenssystem zu den Commodities. Und die Leute werden sich alle nur verbrennen und Unglück zuführen. Und da werden so auf sehr vagen, ungenauen Daten werden da Beispiele errechnet. Nein. Ich glaube auch, dass alles, was man da bei den Bergbauern liest, in den Präsentationen, die wollen nicht unseriös sein, aber die soll man im Handgap, den will ich da noch sehen.
Ich kann mal einen Bogen zum nächsten Thema schlagen, das ich gerne ansprechen würde, und zwar Gas und Strom. Jetzt werden sich viele von meinen Zuhörern wahrscheinlich fragen, wie kommt der Wieland denn auf den Herrn Stahl? Und ich will das einmal erklären, weil Sie haben einmal eine Grafik gepostet, die mich wirklich bis heute absolut nachhaltig beeindruckt hat. Und zwar war das eine Analyse über den europäischen Strommarkt. Das europäische Verbundnetz, welches Land hat welche installierte Leistung und wer ist eigentlich überhaupt in der Lage, seine Last immer zu decken und wer war in der Vergangenheit Stromexporteur und Importeur und wer wird es in der Zukunft sein? Und das hat mir so die Augen geöffnet, als ich dann gesehen habe, dass Deutschland eigentlich immer Exporteur war und dann ab 2021 wahrscheinlich für die nächsten 30 Jahre Nettoimporteur sein wird und eigentlich ganz Europa oder das ganze europäische Verbundnetz mehr oder weniger an Frankreich hängt. Und was ich auch irre fand, ist, dass es Länder gibt, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Ungarn und Italien, die noch nie in der Lage waren, ihre eigene Last zu decken. Oder Österreich. Die also immer sich darauf verlassen haben, dass sie genug Strom importieren können. Ich meine, Sie haben diese Daten alle ausgewertet und aufbereitet und ich meine, Zahlen lügen nicht. Was ist Ihr Blick auf das, was wir in Deutschland machen, unsere Energiewende oder Energiepolitik und im europäischen Kontext? Das kann doch gar nicht.
Nee, geht's auch nicht. Also der Netzentwicklungsplan von Deutschland, den gibt es so in der Praxis nicht. Das Netzentwicklungsplan 2035, das habt ihr ja mehr oder weniger nochmals, ich sag mal, viermal die Solar- und fünfmal die Windkapazität wollt ihr hinstellen, die ihr jetzt habt. Ihr wollt alles andere abstellen, außer ein bisschen Gas. Die müsst ihr dann übrigens noch wieder aufbauen, weil ihr die nämlich nicht habt, die Gaskraftwerke, die veranschlagt im Netzentwicklungsplan. Alles andere stellt ihr ab. Und diese Art und Weise, Strom zu erzeugen, die gibt es meiner Meinung nach nicht bis 2035. Die gibt es vielleicht 2135, weil wir dann nochmals eine Revolution bei den Batterien oder anderen Dingen hatten. Aber darauf zu wetten würde ich auch nicht gehen, weil vielleicht wird es ja nicht die Kernspaltung, sondern die Kernfusion, die uns da auf ganz neue Wege bringt, jetzt auch mit AI. Also ich glaube, so weit vorauszuschauen, das war komplett Wahnsinn. Und solche Wunderkraftwerke, wie ihr die hattet, ihr hattet die besten der Welt, und das sage ich als Schweizer, ich habe da null Gefühle. Aber es ist einfach Fakt, dass kein Land der Erde so viel Atomkraft hatte, die auf 90% oder mehr Leistung erbrachte. Die Franzosen würden die Dinge, da gibt es auch Aussagen dazu von Ministerien, die würden die Dinge am liebsten auf den Lastwagen packen, eure deutschen Kraftwerke, und nach Frankreich bringen und dort so weiterlaufen lassen, weil die so gut sind. Und die stellt ihr ab. Und das ist eine rein religiöse Entwicklung, die stattgefunden hat, begonnen mit der Grünen Partei und dann durch Zufälle, sag ich mal, befeuert durch die Tragödie bei Tschernobyl und dann Politiker, die in ihren Koalitionen, Merkel, Kompromisse gesucht hat, schlechte, die sie gesagt hat, ja, die sind dann ja viel später, in 2015 geht mich ja sowieso nichts mehr an, oder? Was man dann in 2023 abstellen merkt, sowieso, weiß, hat mit mir dann nichts mehr zu tun, aber Hauptsache habt ihr meine Koalition zusammen mit den Grünen. Und so habt ihr also diesen Atomausstieg beschlossen. Aber was man die Hörer einfach verstehen müssen, ist, dass wir beim Strom unterscheiden müssen zwischen grundlastfähig und ich sag mal Flatterstrom aus Wind und Solar. Bis zu einem gewissen Punkt ist auch Wasser nicht 1:1, also Hydro 1:1 planbar, aber eben viel, viel mehr. Ich sag mal, in längeren Zügen, ja, da kann es mal in Norwegen eine sehr schlechte Saison geben, wo es dann plötzlich knapp könnte werden bei der Stromversorgung, aber das kam bis jetzt noch nie vor, aber theoretisch möglich. Aber beim Solar und Wind ist es ja stündlich die Frage, haben wir genug oder haben wir zu viel? Und diese Form von Stromerzeugung ist dann halt systemisch gesehen unheimlich teuer, weil man braucht dann neue Übertragungsnetze, weil Strom eben nicht nur die Produktion von Strom oder die Herstellung von Strom bedeutet, sondern eben auch, wo das die Herstellung steht und wo sie dann verbraucht wird. Also wir haben eine Location-Frage dazu und dann haben wir eine Timing-Frage, weil der Strom nicht gespeichert werden kann im Netz, also er muss ja jede Sekunde oder jede Minute gematcht werden, verbraucht und Herstellung. Und die drei Komponenten werden halt einfach nicht ehrlich in der deutschen Debatte, ich sage jetzt mal in der breiten Öffentlichkeit, diskutiert unter Profis wie bei Ihnen oder bei den Physikern. Also das ist vollkommen klar, dass Strom eben nicht nur Erzeugung ist, sondern auch Timing und Location. Und deshalb explodiert, deshalb ist diese Aussage so doof, die Taschendiebe machen bei den Grünen, die sagen, Strom, der Wind und die Sonne schicken keine Rechnung. Das ist einfach eine absolute Frechheit, diese Aussage, weil eben irgendwer muss diese ganzen neuen Übertragungsnetze bezahlen und das ist eben der Konsument, weil das wird eben in Form von jährlichen Zusatzkosten verrechnet. Und deshalb haben wir mittlerweile die teuersten Strompreise in Europa, nebst Dänemark. Und man kann kannst 1:1 ablesen, wer am meisten Erneuerbare hat, wie er das nennt, der hat die höchsten Preise. Und da können wir durchgehen durch Spanien, wobei Spanien sind noch subventioniert, durch Dänemark, durch die Niederlande, Belgien und die Deutschen. Und das ist, würde ich jetzt mal sagen, da bleibt es dann auch, weil der Franzose geht diesen Weg nicht. Die Skandinavier gehen den Weg überhaupt nicht. Im Gegenteil, die gehen jetzt mehr Richtung Nuklear. Und also vor allem der Schwede, der Norweger muss das nicht, weil er so viel Wasserkraft hat. Die Schweizer haben eigentlich auch den Ausstieg aus dem Ausstieg entschieden. Sprich, wir wollen nicht mehr aus der Atomkraft, haben verstanden, dass das ohnehin nicht geht, obwohl wir so ein Wasserschloss sind und viel Glück hatten mit dem Teil, wie wir uns versorgen können. Aber wir brauchen halt trotzdem mehr Nuklearkraft in Tat und Wahrheit. Mal sehen, wann wir das machen. Und die Italiener haben jetzt unter Meloni, eigentlich sagen sie, ja, wir wollen da jetzt wieder hin, Atomkraftwerk gehabt. Und auch beim Dänen findet die Diskussion statt. Also da teilt ihr dann irgendwann in Deutschland, sage ich mal, der Geisterfahrer. Der Einzige, der noch denkt, er kann es ohne Atomkraft, obwohl ja genau das, wenn dann der Klimawandel so matchentscheidend ist für diese Parteien, dann ist es ja umso widersprüchlicher, dann eben nicht auf die Atomkraft setzen, die kein CO2 ab.
Naja, wir werden sehen, wie sich das rauswürfelt. Ich bin da sehr, sehr gespannt, aber ich hoffe, dass die deutsche Industrie das noch erlebt, bis wir das dann sehen, wie die Lösung
muss jeder ist. Europäer hoffen, weil wenn ihr schwächelt, dann schwächelt ganz Europa.
Zumindest eine positive Geschichte ist, und das sehen wir ja auch, jetzt wird zumindest mal erkannt, dass man diese Leitungen und diese Wege, diese Trassen bauen muss. Und das scheint dann auch tatsächlich zu passieren, nachdem man jahrelang nur drüber geredet hat. Aber ich würde vorschlagen, über dieses Thema, das ist ja so ein abendfüllendes Thema, da können wir vielleicht in ein paar Monaten nochmal drüber reden, dann speziell über Gas und Strom. Ich habe eine abschließende Frage an Sie, die stelle ich eigentlich allen meinen Gästen. Wenn Sie jetzt kein Asset-Investor, kein Investor im großen Sinne geworden wären, was wäre Ihr Plan B gewesen? Was hätte Alexander Stahl gemacht oder was würde er gerne machen, wenn er ein zweites Leben
hätte? Gute Frage. Ich hätte wahrscheinlich gerne Sport gemacht, wenn ich da vielleicht ein bisschen die Richtung gekriegt hätte von meinen Eltern. Es gab zwei Sportarten, die ich wirklich gerne gemacht habe, Tennis und Golf, und weiß ich nicht, ob ich das hingekriegt hätte, aber das wäre vielleicht eine Richtung gewesen. Und wenn ich jetzt an mein Alter denke, ich bin jetzt 55, dann denke ich mir manchmal, wenn ich sie, Leute wie Sie und wie ich den Mund aufmachen, dann kommt es auch nicht gut und da muss man vielleicht in die Politik, um wirklich mitzuhelfen. Und das ist eben ein bisschen das Problem, dass wir alle da nicht mit diesen Leuten, die zum Teil vollkommen irrational argumentieren, diskutieren wollen oder streiten oder uns wahnsinnig machen wollen, aber unsere Vorväter haben das gemacht. Vor allem in der Schweiz, das war eine Art Pflicht. Die haben noch viel Dienst geleistet hier in der Schweiz, sprich Militärdienst, wie wir das alle mussten. Und aber keiner geht mehr in die Politik und die können machen und tun, was sie wollen.
Ja, es geht schon noch Leute in die Politik, aber vielleicht die Falschen. Oder sagen wir mal nicht die Falschen. Die Falschen sind es nie, sondern vielleicht welche, die vielleicht zu wenig Erfahrung haben. Das würde ich mir manchmal wünschen. Ein bisschen mehr Überblick über die Dinge, wie die Welt funktioniert und ein bisschen weniger Enthusiasmus.
Also was auf jeden Fall ich feststelle, ist, dass die Leute sagen können A und dann sind sie drin und dann machen sie B und C. Und das war früher, glaube ich, schon anders. Also so, wenn ich so an Kohl denke oder Schmidt, das waren dann schon Staatsleute. Ja? Also da habt ihr viele Staatsleute gehabt und eine Thatcher und so, also ich glaube schon, es ist jetzt eine andere Kultur geworden und irgendwie müssen wir aus dem Salat raus. Glaube ich.
Es geht immer weiter. Vielen, vielen Dank, Herr Stahl, für das wunderbare Gespräch, für Ihre Zeit. Ich weiß, dass das für Sie wahrscheinlich die kostbarste Commodity ist überhaupt. Wir packen alle Infos in die Shownotes, auch ein bisschen was über Burggraben. Wir beide lesen uns und schreiben uns und sprechen auch wahrscheinlich ab und zu mal wieder.
Vielen Dank für Ihre Kommentare, wenn ich jeweils hier welche habe. Ich bin Ihnen da immer sehr verbunden, dass da der absolute Vollprofi dann auch noch mithilft.
Vielen Dank für das Kompliment, nehme ich gerne an. Gute Zeit, vielen, vielen Dank. Ja, und meinen Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.